Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
Yeah, right. You better get back to school, little boy.
Ow! Get your ass in jail! Ow!
What the hell are you doing? You can't do that!
Ja, guten Tag, willkommen zum Daily of the Month. Heute, wir haben der Frank Baumann Habermacht mit uns heute und wir freuen uns sehr. Herzlichen Willkommen, Frank.
Danke.
Du hast ein Buch über neue Autorität geschrieben und jetzt, ich glaube, die zweite Auflage ist jetzt rausgebracht.
Ja, 2017 schon, ja genau. Ist schon ein bisschen länger her mittlerweile.
Ich habe einen Artikel von dir auf LinkedIn gelesen. Hat mein Interesse sehr erweckt. Mhm. Dann habe ich Kontakt aufgenommen und ein paar Sachen auf YouTube hattest du ein paar Gespräche gehabt oder Vorträge gehalten und es ist sehr interessant. Also deswegen habe ich dich hier heute eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, die Folge hier aufzunehmen. Also das geht heute um eine neue Autorität und ein Blick in, was eine neue Autorität ist. Wir haben, erste Frage für mich ist, was ein bisschen die Definition, also Autorität zu unterscheiden vom Macht. Mhm. Könntest du vielleicht das ein bisschen erklären?
Mhm. Ja, das ist, da haben sich ganz viele Leute dran versucht. Die meisten haben es aufgegeben und da gibt es gute Gründe für, weil eigentlich kannst du es kaum unterscheiden. Okay. Also sowohl Macht als auch Autorität sind Phänomene zwischen Menschen, die ereignen sich. Und der Unterschied ist vielleicht, dass es auf die Art der, wie man die Beziehung gestaltet zwischen Menschen, die Einflussbeziehung zwischen zwei Menschen, daran kann man vielleicht Autorität und Macht unterscheiden. Und es gibt ganz unterschiedliche Machtkonzepte. Also ich nenne nur mal die Namen, ich gehe da nicht im Einzelnen drauf ein, weil das ja viel zu theoretisch dann wird. Also ob man jetzt Foucault nimmt, ja, ein Soziologe oder Philosoph und ein Hannah Arendt, eine politische Theoretikerin, der klassische Weber, den kennen ganz viele, den Soziologen, der zu Macht gearbeitet hat. Friedrich Glaser, ein Konfliktforscher, hat eine Machtdefinition. Also es gibt ganz viele Definitionen, aber wenn ich mal so den Kern nehme, der auch hilft, zu unterscheiden zur Autorität, ist das Macht in einem hilfreichen Sinne bewirkt, dass Menschen miteinander wirksam werden. Ja, dass die in eine gleiche oder eine ähnliche Richtung arbeiten. Das ist die hilfreiche Definition von Macht. Und die weniger hilfreiche Definition oder die eher kritische Definition ist eher, dass Menschen etwas tun müssen oder dazu gebracht werden, etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht wollen. So, das assoziieren die meisten Menschen unserer Gesellschaft mit Macht. Ja. Und Autorität ist auch eine Form, wo Menschen gemeinsam miteinander handeln. Und da gibt es jetzt verschiedene Ausprägungen von Autorität. Bevor ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, kannte ich bis nur die einzige Ausprägung oder zwei Ausprägungen, das war die autoritäre Form. Die ähnelt Macht sehr stark, weil sie versucht, Menschen zu zwingen, freiwillig zu folgen. Okay. Das ist nämlich die Idee von Autorität, was eigentlich paradox ist, das ist irgendwie gaga. Ja, wie willst du jemanden zwingen, freiwillig zu folgen? Das ist wie so, sag mal jetzt spontan kreativ. Ja, das ist irgendwie paradox. Dann gibt es die antiautoritäre Autorität. Die führt weniger dazu, dass Leute Lust haben zu folgen, weil du gar nicht weißt, will der jetzt oder nicht. Und dann gibt es eben diese neue Haltung zur Autorität, die führt dazu, dass Menschen freiwillig folgen, weil sie jemandem anderen Führung zuschreiben auf einer freiwilligen Art und Weise. Und das kommt eher einer Machtdefinition gleich, die könnte man vielleicht mit Hannah Arendts Machtidee verbinden sozusagen. Also lange Rede, kurzer Versuch. Ich würde Macht eher sehr vereinfacht unterscheiden in, da sind Menschen, die werden irgendwie dazu verführt oder gezwungen zu folgen, weniger freiwillig. Und immer wenn es darum geht, dass Menschen freiwillig folgen, dann würde ich eher von Autorität sprechen, und zwar von dieser ursprünglichen Idee von Autorität, die es schon seit den Römern gibt, Auctoritas, also die freiwillige Bereitschaft, jemandem zu folgen.
Okay. Entschuldigung, Chris, ich war eigentlich ein bisschen nervös hier am Anfang. Wir sind gerade reingesprungen. Vielleicht nehmen wir einen Schritt zurück. Und okay. Ich habe ein bisschen über dich erzählt, aber dass die Zuhörer dir besser vorstellen können, wer jetzt spricht, könntest du ein bisschen über dich erzählen erstmal?
Ja, ja klar. Also ich bin nicht so geboren worden, tatsächlich, sondern ich habe mir das irgendwie alles erarbeitet, weil ich ursprünglich BWLer bin und Bankkaufmann. Das heißt, ich sage das immer so salopp, irgendwie meine Eltern würden sagen, ich habe auch mal einen richtigen Beruf gelernt. Und
ja. Ja,
ja genau. Genau, mittlerweile ist, kann man da auch schon eine Frage dran machen. Nein, es ist natürlich alles gut.
Gibt es da nicht diesen blöden Spruch mit, wer nichts wird, wird. Wird
Betriebswirt oder so? Ja, genau. Genau, naja, also ich habe BWL jedenfalls studiert und Bankkaufmann gelernt und bin dann irgendwie abgebogen, war mal Personalleiter von einer Gruppe von Radiosendern, war mal in der Lebensmittelindustrie, Leiter Organisationsentwicklung. Also ich war sozusagen eine ganze Zeit in Organisationen und habe selber geführt oder wurde geführt, habe Projektleitung gemacht und bin dann 2003 in die Selbstständigkeit gegangen, habe ein Unternehmen gegründet und war jetzt 16 Jahre tatsächlich bis Ende 2019 unternehmerisch tätig. Auch als Mitgesellschafter jetzt eine größere Beratung und bin seit Anfang 2020, also dieses Jahr, vollständig jetzt als Wissenschaftler tätig und ich mache Grundlagenforschung tatsächlich zu neuen Formen von Autorität. Da gibt es ganz wenig und ja, das ist eigentlich meine Haupttätigkeit und ich finanziere mir meine Forschung, weil ich nicht an der Universität angestellt bin, sondern ich bin freier Wissenschaftler, finanziere ich mir meine Forschung mit kleineren Beratungsaufträgen. Aber das ist nicht mein Hauptgeschäft. Mein Hauptgeschäft ist Wissenschaft.
Okay. Dann würde ich gerne mal ein bisschen auf die Wurzeln eingehen von dieser neuen Autorität, weil ich glaube, du warst jetzt auch nicht der Erste, der sich damit beschäftigt hat. Wo kommt denn das überhaupt her? Seit wann gilt das als neu? Und ich glaube, eben haben wir das noch relativ schnell so runtergerattert, irgendwie ich habe es jetzt so verstanden, die alte konservative Form von Autorität. Dann gab es so eine Einstellung, ich glaube, vielleicht eher so 69er Richtung. Sollen die Kinder halt mal machen. Und ab wann redet man jetzt von neu und wer hat damit angefangen?
Ja, wer hat es erfunden? Also erfunden hat es Haim Omer, ein israelischer Psychologe. Er hat an der Universität in Tel Aviv, an der Hochschule in Tel Aviv gelehrt und geforscht. Und der hat in den 90ern hat er sich mit der Frage beschäftigt, was kann man tun mit Kindern und Jugendlichen, die stark aggressiv sind, die selbst- und fremdverletzend sind, die jegliche Form von Autorität ablehnen. Wie kannst du mit diesen Menschen trotzdem arbeiten? Weil du kannst sie ja nicht bis zum Lebensende in Gefängnis sperren und wegsperren, das ist, oder auf den Mond schießen, das ist ja keine Alternative. Und mit Macht bist du und Gewalt oder wegsperren bist du nicht weitergekommen. Also das war sozusagen eine Lücke. Was machst du denn mit den Menschen? Und dann hat er ein Konzept entwickelt, was eine Kombination ist aus der Psychologie des gewaltfreien Widerstands von Gene Sharp, Gandhi, Luther King, also diese Ströme, und hat das gekoppelt mit der Bindungstheorie. Das ist ein psychologisches Konzept, wie Menschen Bindung aufbauen. Und daraus hat er ein neues Autoritätskonzept entwickelt. Deswegen heißt das auch neue, in Anführungszeichen, Autorität, weil es entkoppelt Autorität von Unterordnung und Gehorsam. Und das ist, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man sich, hä, wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht. Dann machen die Leute ja, was sie wollen. Dann wird das ja doch wieder anti-autoritär. Und das ist eben nicht so, weil es eine stark robuste Konflikthaltung ist. Denn diese Kinder sind ja sehr aktiv. Du musstest die irgendwie hindern daran, sich zu schädigen oder andere zu schlagen oder den anderen weh zu tun. Also musstest du trotz einer Augenhöhe oder eines Versuchs der Augenhöhe in einer guten Art, wie du mit diesen Menschen in Beziehung trittst, trotzdem mit denen in Widerstand gehen, dass sie ihr schädigendes Verhalten nicht fortsetzen. Und das ist alles andere als antiautoritär. Das ist aber auch nicht autoritär, weil du ja nicht darauf dringst, dass sie sich verändern müssen. Du kannst andere Menschen nicht verändern. Das wissen mittlerweile ziemlich viele, ja, auch wenn sie es vielleicht blöd finden, aber es ist so. Und das hat er 20 Jahre erforscht empirisch und hat eine Quote von um die 80% gehabt. Also es ist natürlich kein Wundermittel, aber es ist sehr robust. Ja,
genau. Was heißt Quote von 80%?
Also 80%, genau, danke. 80% dieser jungen Menschen hat ihr schädigendes Verhalten aufgehört, unterlassen sozusagen, weil die gemerkt haben, sie werden als Mensch gesehen, aber ihr Verhalten, dem wird sich widersetzt. Ja? Und dass diese neue Art, wie ihnen begegnet wurde, das kannten die bisher nicht. Und das hat dazu geführt, dass sie selber entschieden haben, okay, ich brauche gar nicht irgendwie mich aggressiv zu verhalten. Und und so ist es gekommen. Und Arist von Schlippe, der deutsche Psychologe und sehr bekannte Familientherapeut und Lehrstuhlinhaber, ehemaliger des Wittener Instituts für Familienunternehmen, der hat das mit Heim-Oma nach Deutschland gebracht, so Anfang 2000 etwa. Und daraus ist das bekannt geworden und kommt ursprünglich aus dem pädagogischen, aus dem erzieherischen Bereich. Ja, und eigentlich könnte man sagen, so ab der Jahrtausendwende, könnten wir sagen, ist das eigentlich eine neue Form, eine neue Haltung zur Autorität.
Okay. Gut. Joshua, willst du?
Ja. Am Anfang, du sprichst, ich glaube, du hast auch darüber geschrieben, über eine Haltung zu der neuen Autorität. Haltung, ich glaube, ich verstehe das, aber könntest du das ein bisschen mehr erläutern? Was meint sie damit?
Also. Genau. Also Haltung lässt sich auch ganz gut übersetzen mit Einstellung, aber Haltung, ich benutze gern den Begriff Haltung lieber, weil er hat so mehrere Aspekte daran. Also wir haben ja alle eine Körperhaltung und die Körperhaltung drückt, also hat eine Wirkung in uns selbst, also je nachdem, wie wir uns fühlen. Ja, da gibt es so einen netten Comic von Snoopy oder so. Da läuft er irgendwie so total deprimiert und sagt, naja, wenn man irgendwie schlechte Laune haben will, dann muss man irgendwie auch total irgendwie so, so schlecht gelaunt rumlaufen. Ja, das macht auch das Gefühl. Oder wenn du eben eine gute Laune haben willst, kannst du dich irgendwie nicht so negativ in der Körperhaltung hinsetzen. Das wird total schwer, dann gute Laune zu haben oder andersrum. Und deswegen spreche ich eher von Haltung, weil es um eine Verkörperung geht deiner inneren Einstellung. Also sozusagen, es geht von innen nach außen. Das ist die Idee dahinter, deswegen Haltung. Und das hat was damit zu tun, wie du die Welt und andere Menschen siehst. Und das ist was ganz anderes als nur ein reiner Führungsstil. Häufig wird gesagt, das ist jetzt ein neuer Führungsstil. Nein, es ist kein neuer Führungsstil, weil Führungsstile zielen nur auf eine Verhaltensebene. Und diese Haltung, daraus kommt Verhalten in der Folge, aber der Kern ist erstmal, dass ich anfange, für mich selber zu entscheiden, wie möchte ich die Welt sehen, wie möchte ich andere Menschen sehen, und dann ergibt sich das daraus.
Da erkenne ich gerade auch eine ganz gute Parallele, wenn ich zurückdenke an die Rosenberg-Folge. Ich weiß nicht, ob dir Marshall Rosenberg auch ein Begriff ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das ist ja eigentlich eine ähnliche Haltung. Ne? Genau. Nicht dieses, der ist falsch, also muss ich da irgendwie was korrigieren. Ich gebe ihm jetzt irgendwie Feedback, damit er endlich mal klarkommt und jetzt endlich ein Schema F oder seinen Schulabschluss kriegt, sondern nee, der ist nicht falsch, aber ich muss mich jetzt mit dem auseinandersetzen, damit wir hier irgendwie auf einen gemeinsamen Weg kommen.
Ja, exakt.
Okay. Und wie, jetzt kommt das Ganze sehr aus dem Pädagogischen, du hast das aber auf Firmenwelt auch übertragen, oder habe ich das?
Genau, also, ja.
Ja, die Frage wäre
schon fertig.
Nee, nicht wirklich. Ich war noch auf der Reise. Okay. Ne? Ja, das passiert schon mal. Das Gymglas ist auch noch zur Hälfte gefüllt, also noch habe ich ein bisschen. Ja, also wenn es nicht darum geht, irgendwie Schüler, die den Unterricht zu stören, also kannst du da so ein Beispiel nehmen, um was für Situationen es dann im Firmenkontext geht und welche Methoden man dann da auch zur Verfügung hat?
Also ich habe das sozusagen in Buchform als Pionier 2015 mit der ersten Auflage meines Buchs übertragen, also mit Neuer Autorität in Führung heißt das Buch, bei Springer Gabler erschienen. Und davor haben aber natürlich schon Einzelne mal vorgedacht. Tatsächlich hatte ich das aber gar nicht so auf dem Schirm, weil ich habe ja, weil ich selber auch Vater bin, habe ich mich selber immer gefragt, okay, wie kann ich vielleicht das anders machen, als meine Eltern das gemacht haben? Das war jetzt nicht total schlecht, was die gemacht haben, aber ich habe trotzdem gedacht, naja, vielleicht einige Dinge würde ich ganz gern anders machen. Und darauf bin ich eben auf die Bücher gekommen. Autorität durch Beziehung und Stärke statt Macht heißen die beiden von Haim Oma und Aris von Schlippe. Und dann, als ich die Bücher las, dachte ich so, aufgrund meiner eigenen Führungserfahrung schlichtweg, dachte ich so, ja, okay, ob da jetzt Eltern und Kinder stehen oder Erzieher und Jugendliche oder Lehrer, das ist eigentlich fast austauschbar. Und das war sozusagen die Initialzündung, irgendwie so 2006 etwa, 2007 habe ich begonnen damit zu schreiben, das auf Führung zu übertragen. Und ich glaube, was erstmal wichtig ist, weil das aus einer bestimmten Denkrichtung kommt, eure Frage. Ja, also mit welcher Methode kann ich das umsetzen? Mittlerweile arbeite ich ja sehr intensiv an der Weiterentwicklung dieser Haltung auf den Führungskontext. Ich nenne es mittlerweile die transformative Autorität. Da kommt jetzt auch im Oktober mein neues Buch raus dazu. Und das ist nicht nur ein Marketing-Gag im Sinne von, ach, jetzt nennen wir alles transformativ, so wie wir alles Agile nennen oder was auch immer, sondern dahinter steckt Forschung, ja, aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Mediationsforschung, aus der Nachhaltigkeitsforschung, aus der pädagogischen Forschung. Da gibt es ganz viele Transformationskonzepte. Und das ist mir, und ich bin sehr stark auch beeinflusst von Otto Scharmer, von seiner Idee der Theorie U, des Presensing sozusagen, also die Idee von der Zukunft herzuführen. Das ist eine ganz andere Idee, als wie wir bisher arbeiten. Und die Frage danach, mit welcher Methode kann ich das machen, ist eigentlich die zweite Frage. Die Frage ist erste, die allererste Frage, die da vorkommt, bevor ich mir die Frage stelle, wie kann ich das umsetzen, ist, wie kann ich den inneren Ort, mein innerer Ort als Führungskraft oder in der Führungsrolle, ob ich jetzt Product Owner bin oder ist ja egal, also egal welche Führungsrolle oder Funktion ich habe, wie kann ich erstmal meinen inneren Ort der Sichtweise auf Autorität verändern, bevor ich irgendeine Methode nutze? Sonst, wenn sozusagen mein innerer Ort immer noch vertikal geprägt ist, also ich gucke sozusagen auf Menschen runter oder ich entziehe mich, weil ich eigentlich gar nicht so richtig führen will. Ich mache es halt, weil es gibt mehr Geld oder Status oder was auch immer. Das sind alles respektable Motive, ja. Also ich würde das gar nicht jetzt bewerten wollen, sondern so sind halt Menschen, ja, so sind wir halt. Aber wenn ich mir die Frage nicht gestellt habe, wie will ich das gestalten, werde ich jede Methode autoritär, also jede Methode wird irgendwann sich doch wieder ins Autoritäre begeben, wenn ich von oben nach unten auf Menschen gucke. Das heißt also, die erste Frage, bevor ich nach der Methode gucke, ist erstmal, welche Haltung habe ich, wie gucke ich auf Menschen, wie gucke ich auf die Welt? Das ist der allererste Schritt. Und das ist ganz ungewohnt, weil die meisten Leute stellen sich diese Frage gar nicht, weil das ist ein blinder Fleck.
Also, okay. Das von dieser Haltung und was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe so diesen Bild, aber es gibt oft in einer Beziehung oder in einer Gruppe, es gibt ein Asymmetrie zur Macht oder wer bewegt wen. Und vielleicht meinst du spürst rein diese Beziehung und diese Ebene zwischen die zwei Menschen. Das versuchen das zu erklären oder warum gibt es diesen Unterschied oder diese Asymmetrie, warum habe ich mehr Macht als der andere? Oder ist das ein Teil von dieser Selbsthinterfragen? Oder
genau, das kannst du mit reinnehmen. Also du kannst erstmal fragen, wo habe ich mir eigentlich meine Idee von Führung abgeguckt, ja, oder von Folgen? Das ist ja mal die erste Frage, die ganz hilfreich ist, so auf dem Weg einer Umsetzung oder einer Veränderung oder einer neuen Haltung, ja. Und wir sind natürlich alle sehr stark geprägt durch unsere ersten Trainerinnen und Trainer, das sind meist die Eltern oder frühe Bezugspersonen, dann Schule, ja, also erste Lehrer, erste Lehrerin oder was auch immer, erste Ausbilder, erste Chefin, Chefs und so weiter, die prägen ja unsere Bilder, gerade wenn wir zu denen eine besondere emotionale Beziehung haben, entweder im positiven oder im negativen Sinn. Ja, das ist egal, wie bedeutsam die emotional für sind, aber die merken wir uns. Und entweder sagen wir dann, so will ich nie werden, ja, so niemals will ich so werden, ich mache genau das Gegenteil. Oder aber, dass man sagt, ja, das war echt gut, so möchte ich das auch später mal machen. Und diese Frage muss ich ja erstmal beantworten, wie haben die das denn überhaupt gemacht? Wie will ich das denn machen? Und in der Folge kommt genau das, was du sagst, Joshua, dann kommt genauso die Idee, okay, und wie mache ich das jetzt mit anderen Leuten? Und wie sind wir miteinander da aktiv? Ja, also ist das wirklich Augenhöhe oder reden wir nur über Augenhöhe? Und eigentlich am Ende sagt doch einer, wie es lang geht, so, weil aus welchen Gründen auch immer. So, ja.
ich fände halt eigentlich auch ganz wichtig, klar zu machen, was bezwecke ich dadurch? Also ja, wieso, genau, wieso fange ich jetzt mit dieser neuen Haltung, diesem neuen Konzept überhaupt auf? Mhm. Und was würdest du sagen, ist denn das, wonach man dann strebt durch diese neue Haltung, ja, der neuen Autorität?
Ja, also die, ich nutze jetzt schon mal diesen neuen Begriff transformative Autorität, weil ich neu kaum noch verwende. Ich bin einfach in der Weiterentwicklung und ich finde das auch wichtig, transparent zu machen, dass das einfach ein Entwicklungsprozess ist. Das ist so ein in der Entwicklung befindliches Konzept. Und das Ziel der transformativen Autorität hat mehrere Ziele. Das eine ist erstmal, dass ich dazu beitrage, dass Beziehungen sich hin Richtung Gleichwertigkeit und Gewaltlosigkeit entwickeln. Also wir haben in Organisationen, das habe ich lange Jahre erlebt selber, aber auch als Beratender in Organisationen, wir haben ganz viel Gewalt in Organisationen, die kaum sichtbar ist. Das ist einerseits Beschämung, also Menschen werden lächerlich gemacht oder die werden ausgegrenzt oder wissen gar nicht, gehöre ich jetzt mit dazu oder nicht. Und das wird zugelassen oder manchmal sogar systematisch betrieben. Und es geht darum, jegliche Form von Gewalt zu unterlassen. So, weil das verunsichert Menschen, das macht Menschen Angst. Und ja, wisst ihr selber, ne, wenn du Angst hast, bist du nicht kreativ, du bist nicht motiviert, du kannst dich gar nicht einbringen mit deinem Potenzial. Der zweite Teil des Ziels ist es, diese Beziehung hin Richtung Gleichwertigkeit zu entwickeln. Das heißt also, nur weil ich eine Führungsfunktion habe oder eine Rolle, also ich unterscheide, Führungsfunktion ist die disziplinarische Führung, also ich bin Abteilungsleiter oder Bereichsleiterin oder so. Und Führungsrolle wäre für mich eher Projektleitung, Scrum Master, Product Owner oder so, das sind Führungsrollen. Also egal, wie ich in welcher Funktion oder Rolle ich bin, ich sehe zu, dass ich Menschen dazu einlade, dass sie eine Gleichwertigkeit mit mir herstellen. Das kann ich ja auch nicht erzwingen, sondern ich kann es nur anbieten. Und das bedeutet nicht, dass man gleich ist. So, wir sind nicht gleich. Wir sind alle zum Glück unterschiedlich. Aber deswegen brauchen wir keine Hierarchieunterschiede in der Beziehung. So, man kann trotzdem gut miteinander arbeiten. Und das letzte Ziel ist, das ist eher ein umfangreiches Ziel. Es geht darum, schlichtweg die Gesellschaft hin auch zu entwickeln, hin zu einer demokratischeren, zu einer friedlicheren, zu einer gleichberechtigteren Form. Und das schließt alle sexuellen Orientierung mit ein, also all das, was wir ja sozusagen in unserer Gesellschaft wahrnehmen, dazu trägt dieses Konzept auch bei. Das sind eigentlich die Hauptziele. Und wenn man, das ist der Abschluss noch, natürlich in der Organisation, um gemeinsam gute Ziele zu erreichen, weil sonst, deswegen arbeiten wir ja zusammen, ja, dass am Ende ein Produkt oder eine Dienstleistung herauskommt oder eine Idee oder was auch immer. Ja. Das sind die Ziele, also die haben so drei Aspekte, könnte man sagen.
Okay. Das würde denn erreicht durch Beziehung, meinst du? Ich glaube, das geht zurück zum, wenn das die Griechen oder die Römer, dass sie haben diese zwei unterschiedliche Ideen vom Protestes und Autoritas, vom Autorität.
Genau, also das ist das Spannende. Das ist, in dem Sinne ist es eigentlich lustig zu sagen, es ist eine neue Form von Autorität. Eigentlich ist sie uralt, denn es ist tatsächlich so, sie kommt relativ nah. Ja, also man kann das nicht eins zu eins übertragen. Das, was die Griechen ursprünglich und die Römer dann Auctoritas und Protestas genannt haben, genau, das ist die Idee. Auctoritas eben die eher beziehungsorientierte Form, die persönliche Art eines Menschen, wie er Beziehung gestaltet, Autoritäts- und Führungsbeziehung. Und Protest, das ist eher die funktionale, die institutionelle Form. Also du kriegst dann eine Hierarchiefunktion zugeschrieben und dann hast du hierarchische Autorität zugewiesen bekommen. Die hilft dir aber nichts, wenn du das persönlich nicht leben kannst in der Beziehung. Dann hilft dir Protest das gar nichts. Das ist nur leer.
Beziehungsweise, ich würde dann auch annehmen, dass die Protestas wahrscheinlich ein bisschen langfristiger wirkt. Also die Beziehungs... Oder habe ich das jetzt richtig zugeordnet? Oder habe ich es jetzt...
Nee, Auctoritas wirkt langfristiger. Genau, also Protestas ist sozusagen der Container, könnte man sagen, der hierarchische Container.
Ach so, nee, genau, andersrum habe ich gedacht. Ich habe einfach die Begriffe verwechselt.
Okay. Genau, ja, genau. Ist der hierarchische Container so, der überdauert und deswegen ist das auch austauschbar. Und die Art, wie du das gestaltest, das ist Auctoritas. Hm. Ja. Und das kennen wir ja von Schulen. Also unsere Tochter sagt immer noch, die ist jetzt, kommt jetzt in die 10. oder ist Ende 10. Klasse, fällt mir gerade schon ein, ist schon weiter. aber das kenne ich selber von mir auch noch. So, du hast natürlich, nur weil ein Lehrer oder eine Lehrerin reinkam, hast du nicht sofort gehorcht, ja, sondern du testest erstmal, ist dieser Mensch in der Lage, mit dir eine Beziehung aufzubauen? So habe ich das früher natürlich nicht gesagt, aber ja, unsere Tochter sagt, ja klar, checken wir das erstmal ab. So, und da hilft dir nichts, ob du dann Oberstudiendirektor oder Direktorin bist, das ist egal, das ist die Protestas. Mhm. Wenn dir es nicht gelingt, als Mensch eine Beziehung aufzubauen, dann ist Protestas hohl, ja.
Ich glaube ja auch bei dem, was ich gehört habe, dass es ja auch nicht alles komplett jetzt neu sein soll nach dieser neuen Autorität, sondern vieles davon kennen wir ja auch aus alter konservativer Autorität. Es geht immer noch darum, auch gewisse Grenzen zu definieren und aufrechtzuerhalten, weil es ansonsten einfach nicht funktioniert. Also es gibt einen Grund, warum da jemand diese Autorität innehat. Aber wie er diese dann lebt, also mit Leben füllt und dann auch dafür sorgt, dass er Grenzen schützt, das muss man ja auch mal sehen. Autorität ist ja auch nicht immer per se negativ, ja, sondern hat ja auch eine schützende Funktion.
Definitiv. Und sie hat, und das ist vielleicht nochmal, fällt mir gerade noch ein, das kam vielleicht eben nicht so rüber, das ist sicherlich noch ein ergänzendes Ziel dieser transformativen Autorität, weil sie hat das Ziel, dass andere Menschen in Co-Führung kommen. Also es ist sozusagen das Ursprungskonzept der neuen Autorität, weil es ja eben aus dem pädagogischen, aus dem familiären Bereich kam, hatte ja nicht die Idee, die Elternrolle abzuschaffen oder die Erzieherrolle abzuschaffen, sondern eher die zu stabilisieren. Weil natürlich junge Menschen, genau was du sagst, die brauchen erst noch Anleitung, wie gehe ich mit Grenzen um, wo höre ich auf? Ich muss lernen, dass ich nicht andere Menschen bespucke oder so. Das ist halt in unserer Gesellschaft die Regel. So, ja, also. Und deswegen ist das so wichtig, das zum Führungskontext zu unterscheiden. Da geht es ja nicht darum, gerade wenn wir uns anschauen, wohin wir müssen als Gesellschaft, also Corona, die Umweltsituation, wir haben ja gar nicht mehr die Wahl, uns nicht mehr zu verändern. Die Frage ist ja schon beantwortet. Die Frage ist, wie gelingt uns jetzt diese Transformation als Gesellschaft? Und da geht es darum, das kann ja einer alleine gar nicht mehr machen als Chef oder als Chefin, sondern wir brauchen ja sozusagen viel mehr Menschen. Das ist ja sozusagen das, worauf ja die ganzen agilen Methoden und Tools auch funktionieren, viel mehr Menschen in Mitverantwortung und Zusammenarbeit zu bringen für gemeinsame Ziele. Wenn du aber natürlich ein Mindset von Autorität im Kopf hast, was sagt, na, ich bin das Wichtigste, nur ich muss für Grenzen sorgen, dann läufst du natürlich irgendwann über, weil der Tag hat nur 24 Stunden, du hast nur zwei Augen, ja, du bist halt begrenzt als Mensch, egal wie, was für ein Wunderkind du vielleicht bist. Und das heißt, die transformative Autorität hat auch noch das Ziel, sozusagen die Autorität als Modell zu sein, macht mit, ja, unterstützt mich als Co-Führung, sodass ihr wachsen könnt, sodass wir ganz viele Führungskräfte werden. Das ist die Idee sozusagen auch dieser transformativen Autorität.
Ich fand es, ich denke an jetzt, ich habe für eine Firma für ein paar Jahren gearbeitet und das war das Ziel, ja, Selbstorganisation und wir wollten agil sein und wir haben gesagt, okay, ihr seid das Team und wir waren zu acht und mach einfach. Aber das soll klappen und ihr macht das schon. Aber dann wir waren, ich glaube, alle geprägt von unseren alten Ideen, vom, okay, wer sind die Grenzen, sind es zu frei vielleicht? Und ja. Das hat nicht gut geklappt. Also da war immer wieder Probleme und Vertrauensprobleme. Okay, wer hat jetzt das letzte Wort und die gehen miteinander um? Und ich finde, das sollte eigentlich etwas Schönes sein, aber das war fast vielleicht zu viel Freiheit oder vielleicht zu viel Gewohnheit zu der alten Autorität oder was wir als hierarchische Unternehmen kennen oder kannten. Also.
Ja, exakt. Also das ist super, super gut, dass du das mit reinbringst, weil das ist das, was ich ja auch sehr viel beobachte, dass so wie wir geprägt wurden in unseren Gesellschaften, insbesondere in den Bildungsinstitutionen, und das ist jetzt kein Lehrer-Bashing oder Lehrerin-Bashing, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil es gibt einzelne wirklich ganz hervorragende Lehrer, die in diesem System, was auch noch von Kaiser Wilhelm, ich spreche jetzt nur mal von Deutschland, ja, also was aus dem feudalistischen System kommt, und dann weiter verändert wurde. Natürlich gab es Änderungen so, aber im Kern basiert es immer noch auf Über- und Unterordnung. Das ist sozusagen, so funktioniert das Schulsystem. Und guck die Universitäten an und so weiter, ja, also die verschulten Bachelorstudiengänge und so weiter, also wo es eher um Punkte-Race geht, ja, statt um freie Entfaltung und Entwicklung und so weiter, ja, also es hat eher transaktionale Formen von Lernen statt transformative Formen von Lernen. So, und wenn dann diese Menschen in Organisationen kommen und du sagst, so, ja, ey, Freiheit, Selbstorganisation, feel free, mach ein. Menschen sind, und ich meine es wirklich wohlwollend, sind überfordert mit der Freiheit, weil sie das was ich 20 Jahre, 15 Jahre, je nachdem, wie lange sie in Schule und Bildung waren, haben die das nie erlebt oder sehr, sehr kurz. Und das heißt, diese Konfliktaustragung, die das ja erfordert, was du sagtest, ja, also wie entscheiden wir? Das ist ja am Ende ist es ein Konflikt oder eine Verhandlung. Das hat kaum einer gelernt, wenn er nicht das Glück hatte, in einer Familie groß zu werden, wo er oder im Sportverein oder irgendwo in privaten Situationen, wo er das vielleicht lernen konnte. So, das heißt, die meisten Menschen kommen mit genau was du sagst, mit Modellen, mit Verhandlungs-, mit Konfliktmodellen, mit Führungsmodellen, die überhaupt nicht kompatibel sind, wie unsere Wirtschaft, wie unsere Gesellschaft mittlerweile funktioniert. Und das führt dann dazu, dass irgendwie nichts fertig wird. Da Unternehmen aber ja irgendwann Dienstleistung, Produkt rausbringen müssen, Liquidität brauchen, irgendwann platzt halt irgendjemand den Kragen und sagt, so, jetzt, wir müssen jetzt uns entscheiden, zack. So, und dann wird es wieder autoritär, weil es kein anderes Konzept bisher gibt. Es gibt nichts anderes, ja. Und dann sagen alle, ja siehste, wir wussten es doch, das war doch nur ein Trick oder ja, das war gar nicht ernst gemeint und so weiter. Das ist das Problem, ja.
Das ist ja vielleicht auch das typische Missverständnis, auch vielleicht bei Leuten, die sich mit agilen Konzepten noch nicht so tief beschäftigt haben, dass das alles eigentlich wieder mehr so nach Laissez-faire klingt. Und auch das ist ja hier auch gar nicht gemeint, so einfach keine Führung oder die Manager sollen sich zurücknehmen. Ich fände es nochmal spannend zu sehen, und ich wollte kurz erwähnen, ich fand das sehr interessant, du bist der zweite Gast in Folge, der die Kaiserzeit anspricht. Ja. Letztes Jahr hatten wir, letzte Folge hatten wir noch jemanden vom Beta-Kodex da, der auch davon sprach, dass die Firmen alle noch so tayloristisch geprägt sind und mit Methodiken aus der Kaiserzeit. Ja. Und haben sich zwei gefunden, glaube ich. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder ein Unternehmer oder ein Betriebswirt, das denkt, nach dem Hören dieser Folge, Wahnsinn, coole Idee, wir sollten mal unseren Führungsstil überdenken. Wo sind die Grenzen? Das finde ich immer sehr spannend. Also was ist vielleicht auch so eine Vorbedingung? Reicht es, wenn es einen gibt, der da irgendwie begeistert ist? Oder in der letzten Folge, unser Gast sprach dann auch davon, dass er eigentlich seine Transformation, das ist der Begriff mal wieder, eigentlich immer damit anfangen muss, dass er erstmal den Entscheider, also dann letztendlich wieder die Top Gun erstmal ansprechen und überzeugen muss.
Also da kommt jetzt sozusagen wie lang war ich denn in Organisation irgendwie? Ich habe angefangen, 97 habe ich angefangen zu arbeiten. Also sag mal, aus dieser Zeit kommt meine Erfahrung, die sich sozusagen speist als interner und externer. Und was ich sagen kann, ist, wenn die Wahrnehmung, also die Brille, die Menschen aufhaben, wie eine Organisation funktioniert, wenn die vertikal hierarchisch ist, also alles guckt nach oben, dann kannst du gar nicht anders anfangen als oben. Weil die Leute, und je größer eine Organisation, also wenn wir in Konzernumfelden sprechen, so sagen alle, ob das jetzt berechtigt ist, das zu sagen oder nicht, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Aber alle sagen, ja, wenn die nicht anfangen, wenn der nicht mit seiner Augenbraue zuckt oder nicht zuckt, dann brauchen wir gar nicht starten, weil der sägt das eh irgendwann ab. Dann bewegen die Leute sich nicht. So, das heißt also, ja, bist du in einer noch vertikalen, also oben-unten Wahrnehmung in der Organisation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann ist es einfach, steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn du oben beginnst. Also top-down im klassischen Sinne. Nur jetzt ist es ja so, manchmal kannst du gar nicht so lange warten oder die Leute haben auch keine Lust, die wollen irgendwie sich nicht langweilen. Also das ist ja auch ein Riesenthema. Das wäre bestimmt auch mal eine spannende Folge für euch, wenn ihr mal eine Folge zu Langeweile in Organisationen macht, fällt mir gerade ein. Es gibt total viele Menschen, die sich ultra langweilen. Ja, sie sind nicht überfordert, sie sind unterfordert. So, aber das ist ein anderes Thema nochmal. Also und gleichzeitig kannst du aber sagen, okay, weil so habe ich früher auch gearbeitet als Führungskraft. Also natürlich konnte ich sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie, dass der Firmeneigentümer was macht, aber so lange wollte ich nicht warten. Dann habe ich für meinen kleinen Bereich, habe ich das verändert, was ich verändern konnte. Und ich habe das auch transparent gemacht, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, Leute, ich weiß, um uns herum sieht es anders aus. Und ich weiß, wir werden die Welt nicht verändern, wir werden auch das Unternehmen nicht verändern, aber ich möchte einfach einen guten Tag haben. Ich möchte halt mit Spaß zur Arbeit kommen und nicht einfach nur irgendwie wie so ein Sanatorium kommen, so wo ich Essen ans Bett kriege. Und dann haben wir einfach in unserem Bereich im Rahmen der Möglichkeiten das Beste draus gemacht und was verändert. Also das ist, glaube ich, auch möglich. Nur ich glaube, wichtig ist, transparent zu machen, dass das Grenzen hat im Sinne von, damit wirst du das Unternehmen nicht ändern. Und das zeigt ganz häufig das, ist dann derjenige, der Verantwortliche oder die Verantwortliche, die diese Veränderung initiiert hat, weg, klappt das meist wieder in das Alte zurück. So, also ich glaube, die Grenzen sind die handelnden Menschen sozusagen in Verbindung mit Struktur. Also das heißt, du wirst nicht umhinkommen, und das ist ja genau richtig, was andere sagen, die eher so aus der soziologischen Richtung auf Organisationsberatung, Entwicklung schauen. Die Struktur beeinflusst massiv auch das Verhalten. Und natürlich dann wechselwirkend die Kultur. Das heißt also, parallel kommst du gar nicht umhin, auch an Strukturen zu arbeiten, ja, an Bonussystemen und so weiter. Also alles, was dazu beiträgt, Menschen zu vertikalisieren, so würde ich das mal sagen. Das ist sicherlich, und wenn das nicht möglich ist, dann kommt einfach diese Haltung der transformativen Autorität, kommt einfach an Grenzen, weil du nicht das ganze Potenzial freisetzen kannst. Ja? So, das ist so. Das ist so.
Aber es gibt vielleicht auch Organisationen oder Kontexte, da geht's auch einfach gar nicht, oder? Ich meine, wenn wir jetzt schon bei Corona und irgendwie Krisensituationen, Leben und Tod und weiß der Teufel, also bei manchen Organisationen geht's doch wahrscheinlich gar nicht auf, der Plan, das alles so. Da braucht's einfach den einen, der jetzt sagt so, jetzt geht's da lang.
Ja, das ist ganz interessant. Ich war im Februar, habe ich in einem Krankenhaus in der Schweiz gearbeitet mit unterschiedlichen Führungskräften dazu, unter anderem auch Oberärzten, Chefärzten und so weiter. Das war ganz bunte Mischung, es war hochinteressant. Und die transformative Autorität, das ist jetzt die Weiterentwicklung, die weist drei Führungsintensitäten auf. Die Führungsintensität heißt gelassene Aufmerksamkeit. Das heißt, du lässt dein Team arbeiten, weil die gut miteinander arbeiten und auch Ziele erreichen. Also was brauchst du dann da? Führungsimpulse. Dann, wenn Ziele bedroht sind oder Grenzen verletzt werden, genau was du sagtest, Christoph, dann musst du ja als Führungskraft irgendwie intervenieren. Du kannst ja das nicht tun, sonst wird es antiautoritär, ja, gleichgültig. Ja, ja. Dann gehst du in eine sogenannte fokussierte Aufmerksamkeit. Das bedeutet, du schreist nicht sofort rum, sondern du kommst näher an das Team ran, bildlich gesprochen, und sagst erstmal, moin Leute, ich sehe hier, irgendwas ist komisch. Meint ihr nicht auch, dass das komisch ist so? Aber du lässt trotzdem noch die Verantwortung bei dem Team. Du gibst denen sozusagen einen Impuls, selber drauf zu kommen. Ah, okay, irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Und wenn das nicht reicht, dann gehst du und wirst direktiv. Das ist kein Widerspruch zur transformativen Haltung. Du kannst sozusagen auf gleicher Augenhöhe auch direktiv arbeiten für den Moment, situativ. Wenn die Situation vorbei ist, dann gehst du wieder zurück in die fokussierte Aufmerksamkeit oder in die gelassene Aufmerksamkeit. Das heißt, du ziehst dich sozusagen wieder zurück, weil die Situation ist ja vorbei. Du machst sozusagen dem Team wieder Raum, sich selber führen zu können, und reflektierst mit den Leuten danach, okay, warum musste ich denn intervenieren? Was ich ja eigentlich gar nicht wollte und brauchte, aber in dem Moment musste ich das tun. Und warum habe ich das Beispiel erwähnt aus der Schweiz? Da sagte mir eine Oberärztin, das fand ich hochinteressant, das muss ich noch mal ein bisschen genauer untersuchen, auch wissenschaftlich. Da gibt es, wenn die im Schockraum sind, das ist hochinteressant, da gibt es ein ganz spezielles Führungsprinzip, ein Autoritätsprinzip. Dort in dem Krankenhaus, aber das ist wohl üblich, zieht dann derjenige, der die Leitungsrolle hat in diesem Schockraum, zieht eine Weste an, und alle handeln nach dessen oder deren Anweisung. Und das Interessante ist, derjenige oder diejenige, die in dem Schockraum diese Weste anhat, wechselt immer. Das ist nicht immer nur ein Arzt. Das heißt, da wird Autorität rotiert. Und es ist direktiv. Und wenn die Situation vorbei ist, also wenn dieser Notfall vorbei ist, lösen die sozusagen diese situative, direktive Autoritätsrolle wieder auf und arbeiten wieder am Team, als Team. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil die autoritäre Autorität, die traditionelle Haltung, unterscheidet gar nicht situativ, sondern die tut immer so, als ist es immer direktiv notwendig, als muss man immer intervenieren, okay, als ist immer Schock. Und die transformative Autorität sagt, lass uns unterscheiden, wann braucht das Team was? Immer mit dem Ziel Wachstum, immer mit dem Ziel, die direktiven Handlungen zu minimieren über Reflexion oder im Agile-Jargon über Retros oder was auch immer. Ja, also diese Konzepte, diese Methoden gibt es ja, und das ist schon, also ich würde erst mal sagen, ich habe auch mal vor vielen Jahren, da hatte ich an dem Konzept noch nicht gearbeitet, da haben wir mal für eine Berufsfeuerwehr gearbeitet, die haben unterschieden zwischen Einsatzsituationen und Nicht-Einsatzsituationen mit ganz unterschiedlichen Führungshaltungen und Konzepten. Also ich würde erst mal sagen, das ist erstmal kein Widerspruch, dass das für bestimmte Organisationstypen möglich ist oder nicht möglich ist.
Ich fände noch eine Frage spannend. Du hast eben darüber gesprochen, dann werde ich halt direktiv. Das war mir noch nicht ganz klar, was du damit meinst. Ich glaube aber, es geht in die Richtung von dem, was du dann auch als Beispiel am Anfang brachtest. dass du sagst, hör mal Leute, mir ist hier was aufgefallen oder ich sehe hier irgendwie einen Konflikt oder wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, was habe ich überhaupt an Möglichkeiten, wenn ich nicht alles mit der Brechstange oder mit Angst oder mit Belohnungssystemen umsetzen will. Hein Oma spricht davon, irgendwie begleitete Suspensionen. Ich kann jetzt nicht Leute einfach von der Firma suspendieren, so mal eben aus Spaß und dann jeden Tag anrufen. Ja. Oder mit den Eltern reden wird auch irgendwie schwierig. Ja. Also was hast du da so in deinem Köcher?
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, dass diese Eskalationsstufe, weil das ist eine Eskalation, wenn ich direktiv, also einseitig handle, dann ist das keine Verhandlungsposition mehr, sondern viele sagen dann, ja, Frank, das ist doch auch autoritär. Das Ergebnis ist ähnlich. Also ich sage, wir machen das jetzt, da gibt es auch keine Diskussion. Eben bei Kindern auch, wenn jetzt, wenn Gefahr droht, diskutierst du ja auch nicht mit deinem Kind und sagst, du Torben, wenn du jetzt auf die Straße läufst, was meinst du, wie sich das Metall auf deinem Körper anfühlt oder so? Ja, das macht ja auch keiner, ja. Also jeder, der irgendwie bei Sinnen ist, schreit das Kind an, zieht's weg. Das ist eine einseitige Maßnahme, ohne Verhandlung. Mhm. Die Frage ist ja, was hast du davor gemacht, dass das überhaupt passiert oder wie minimierst du das? Oder was machst du danach, damit das Kind lernt, dass du das immer weniger tun musst? Das ist ja die Idee von Wachstum, von Entwicklung. Mhm. Und im Führungskontext ist es dann so, dass du tatsächlich Präsenz erhöhst. Das heißt, du gehst in den Widerstand. Das bedeutet also, also im positiven Sinne, jetzt kann man das leider nicht sehen, im Podcast mein Augenzwinkern, ja. Das heißt, du fängst an, Leute zu nerven beharrlich. Aber nicht destruktiv oder zynisch oder so, sondern du gehst den einfach auf die Pelle und sagst, so nicht. So, und ihr müsst jetzt mit mir klarkommen, weil wir werden jetzt nicht weiterarbeiten, so wie wir weitergearbeitet. Wir machen das jetzt zum Thema. Was ist hier los? Ja, das ist eine Variante. Also im besten Sinne, du
verführst Transparenz.
Transparenz und du zwingst die Leute über deine Art des Verhaltens in Verhandlung, ob die Lust haben dazu oder nicht. Und wenn an dem Termin das noch nicht vorbei ist, sagst du, okay, dann treffen wir uns morgen oder nächste Woche wieder, gleiches Thema. Das Thema klären wir jetzt sozusagen. Oder wenn Gefahr im Verzug ist, also zum Beispiel ein Betriebsunfall oder ein großer finanzieller Schaden, dann handelst du auch einseitig. Wichtig ist, und das ist das Thema Transparenz wieder, was du sagtest, Christoph, das muss natürlich im Vorfeld klar sein. Also die Menschen müssen wissen, dass es diese drei Intensitätsstufen von Autorität und Führung gibt, damit sie wissen, wie beim Schockraum, Achtung, jetzt zieht er sich die Weste an, jetzt ist eine besondere Situation, das ist legitimiert, Autorität legitimiert ja Menschenführungshandeln. Wichtig ist nur, dass du danach, wenn du dann einseitig gehandelt hast, also im bildlichen Sinne wieder die Weste abgezogen hast, dass du dann sagst, so Leute, jetzt müssen wir ein Debriefing machen. Warum ist denn das passiert? Damit wir daraus lernen können, damit ich dich nicht wieder fragen muss oder dich anschreien muss, Achtung, das Auto. So, also Widerstand, Präsenz erhöhen, notfalls auch eigenmächtig handeln, ähnlich wie es früher die Autoritären gemacht haben, aber die Haltung ist eine andere darunter und das macht den Unterschied, das spüren Menschen.
Also, was ich merke, also es gibt... Also auf diese Ebene sprechen wir vielleicht von Führungskräften oder in den Rollen, aber du meinst, es kann auch wechselhaft sein. Mhm. In den Zeiten jetzt, ich glaube, in komplexen Zeiten, jetzt wollen wir die Verantwortung erhöhen von Mitarbeitern oder in einer Organisation. Hast du etwas für die Verantwortung? Also das ist vielleicht die Führung, der Chef ist jetzt der Mächtige. So wie ich glaube, in Agile nennen das der Coach. Mhm. Er ist Experte, aber er versucht vielleicht seine Autorität zu teilen mit den anderen oder die Ermächtigen, dass die Verantwortung übernehmen. Mhm. Du meinst, du kannst keine ändern oder zwingen. Also wie in diese Rollen reinzukommen oder die Leute zu ermächtigen. Hast du Beispiele oder Anekdoten, die vielleicht funktionieren könnten?
Also ich glaube, das Wichtige ist erstmal, egal was du tust, es gibt keine Garantien. Das ist mal die schlechte Nachricht. Ja, egal welches Konzept verspricht, das wird garantiert funktionieren, das wird nicht funktionieren, so weil wir Menschen einfach so kreativ und so unterschiedlich sind. So, das ist aber wichtig, glaube ich, auch für Führung erstmal zu akzeptieren, ich habe da keine Garantie, sondern es ist ein Versuch im besten Sinne, ich habe in jedem Fall, wird nichts funktionieren, wenn ich nichts mache. Das weiß ich schon mal. So, also kann ich eigentlich in dem Sinne nur gewinnen. So, ich glaube, das ist erstmal die Grundhaltung wieder. Dann ist es so, lernen am Modell. Also wie lernen wir Menschen? Wie lernen Kinder? Wir gucken uns alles von anderen ab. Das ist unser Lernprinzip. Das hat Bandura sozusagen entwickelt, ein kanadischer Psychologe schon Mitte letzten Jahrhunderts. Und so funktioniert Lernen. Bedeutet also im Sinne der Führung, dass ich Modell bin für eine andere Art, wie wir miteinander umgehen. Und ich mache das transparent. Ich leite Lernprozesse an. Und ich nehme gern das Beispiel, wenn du sagst, ich möchte jetzt andere Leute in Co-Führung bringen, wenn ob du jetzt ein Agile-Coach bist, der bestimmte Prinzipien hat, dass du sagst, okay, ich zeige euch das einmal und das nächste Mal ist vielleicht jemand anderes mal dran. Obwohl ich Agile-Coach bin und die Rolle, kann doch auch jemand anderes mal aus dem Team das machen, um mal sich auszuprobieren. Wie ist das denn? Wie fühlt sich das dann an in der Rolle? Also wieder im bildlichen Sinne, der setzt sich mal temporär diese Weste auf und probiert das auch mal, um überhaupt lernen, um wachsen zu können. Gar nicht mit dem Ziel, dass er diesen Agile-Coach ablöst oder dass er die Führungskraft ablöst. So, weil Potestas ist Potestas. Das sind Funktionen, Rollen, die sind gegeben. Aber im Sinne des Wachstums, im Sinne von, wie kann ich Verantwortung lernen? Wie kann ich das mal ausprobieren? Will ich das überhaupt? Ja, also die Frage wird ja häufig gar nicht gestellt bei Leuten. Es wird immer davon ausgegangen, jeder will Verantwortung übernehmen. Nee, es will nicht jeder Verantwortung übernehmen. Vielleicht nicht für immer, aber für den Moment, für diese Lebensphase, weil er vielleicht andere Probleme gerade im Leben hat. Der hat nicht noch Bock, sich auch noch im Job irgendwie was aufzuhalten, weil er, weiß ich, eine Trennung gerade ist oder Kind ist gekommen oder baut ein Haus um oder keine Ahnung was, ja. Und das heißt, es ist erstmal die wichtige Frage, will ich überhaupt? Und wenn ich möchte, wie kann ich mich mal ausprobieren? Wie kann ich experimentieren mit Verantwortung? Weil von 0 auf 100, das ist für viele Menschen einfach zu steil. So, und ich glaube, das wär ein hilfreicher Hinweis oder eine hilfreiche Idee, erstmal A, das transparent zu machen. Die Möglichkeit gibt es bei uns.
Ja.
Wie will ich das? Hast du Lust dazu? Das ist mein Ziel dahinter. Und dann lass es uns mal ausprobieren.
Ist ja vielleicht auch ein großer Vorteil davon, dass man wirklich mehr so auf eine Augenhöhe kommt und auch eine Gleichberechtigung, weil die alte, konservativ-autoritäre Chefsperson ist dann auch diejenige, die hinterher wieder alle schuld ist. Ne? Also ist dann auch bequeme Rolle, die da oben wie hier unten. Und wenn dann irgendwas schief läuft, ja, hätten die das nicht mal besser machen können. Und ja, die hatten einfach keinen Plan und so weiter. Wenn aber Verantwortung heißt, ich bewege was und es ist okay, wenn es auch schief geht, weil wir machen es immer noch zusammen. Wir sind ein Team. Ich glaube, das ist auch was ich ganz viel, also mit diesem Hein Oma, hast du mich echt ganz gut auf eine Reise geschickt, der auch viel darüber arbeitet, dass er sagt, auch im Lehrerkollegium sollen sich die Leute mehr verbrüdern und geschlossen als Gruppe agieren oder auch im Familienkontext zu sagen, bei Kindern, wo es irgendwie Stress gibt, dass man sich irgendwie so eine Community aufbaut, mit der man dann viel besser handeln kann auch.
Genau, also das ist ja, wenn es heißt, das kenne ich ja von mir früher auch noch, ne, ja, je höher du in der Hierarchie bist, umso einsamer wirst du. Das habe ich früher nie hinterfragt. Und das setzt, die Annahme ist aber dahinter, dass du in einer vertikalen Hierarchie bist und alles alleine schaffen musst, dass es Konkurrenz gibt, dass der Stärkere sich durchsetzt. Also der ganze tayloristische Kram, der längst überholt ist, wo die psychologische Forschung auch nachgewiesen hat mehrfach, dass Kooperation wesentlich effektiver ist, wesentlich mehr Kreativität freisetzt. Trotzdem wird ja immer noch nach diesen tayloristischen, feudalen Prinzipien gearbeitet. Und das ist so intern bei uns drin, dass wir überhaupt vergessen, dass wir gar nicht alleine führen müssen. Also wir können uns vernetzen. Ich nenne das in diesem Konzept der transformativen Autorität eine Führungskoalition. Und das müssen nicht nur die Führungskräfte sein, sondern das im Sinne der Co-Führung werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu Co-Führungskräften temporär, die ja auch ein Führungsnetzwerk bilden. Ja, also sie müssen ja, sie tragen ja dazu Führung bei, indem sie mitmachen. Führung alleine mit dir allein funktioniert nicht. Also wenn du morgens vorm Spiegel stehst, da folgt dir auch keiner. Also du brauchst andere Menschen dazu.
Ja. Ja, höre ich auch ein bisschen, das ist mir eben ein bisschen untergegangen, die Distanz und Nähe, das Konzept hattest du, glaube ich. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Weil Das geht, glaube ich, in die Richtung davon, dass man einsam ist, irgendwie den Kontakt verloren hat. Oder wie hast du das gemeint?
Ja, also es ist so, die traditionelle autoritäre Haltung zur Autorität basiert auf Distanz und Unnahbarkeit. Weil im Ergebnis führt das dazu, dass andere Menschen ja gar nicht einschätzen können, ja, wie bist du drauf? Was ist der Hintergrund deiner Entscheidung? Und das führt zu Verunsicherung. Und unsichere Menschen sind immer auf der Suche nach Orientierung und lassen sich leichter führen. Also es ist ein ziemlich plumpes Führungsprinzip. Und das sehen wir ja weltweit auch bei Despoten und irgendwelchen Populisten, dass die aus der uralten Mottentrickkiste der autoritären Autorität arbeiten. Und es funktioniert ja leider. Und die transformative Autorität sagt, naja, wenn ich eine Nahbarkeit erzeuge, das bedeutet nicht, dass ich als Führungskraft oder in der Führungsrolle Kumpel und bester Freund werde. Ich muss mich nicht ständig in den Arm liegen. Aber ich schaffe Nähe, indem ich mich als Mensch zur Verfügung stelle, mit meinen Stärken und Schwächen, dass ich transparent mache, warum ich etwas mache. Ich werte das nicht als Rechtfertigung. Die traditionelle Autorität sagt Transparenz, warum soll ich mich erklären? Ich muss mich doch nicht rechtfertigen. Und die transformative Autorität sagt, natürlich hast du ein Recht, darum zu wissen, warum ich so entschieden habe, wie wir dazu gekommen sind. Und das alles schafft ja Nahbarkeit, Nähe. Und Nähe führt zu Sicherheit psychologisch und Sicherheit führt zu Kreativität. Und naja, und dann kommt der Positivkreislauf in Gang. Das ist der Unterschied dazu.
Okay.
Ja.
Ja, ist eine schöne Fürrede eigentlich für das ganze Thema interne Kommunikation, was ja immer noch in vielen Unternehmen mehr so stiefmütterlich, wenn wir mal Zeit haben, betrieben wird.
Ja.
Ja.
Ja, total.
Okay.
Und Frank, ich habe du hast über Wachstum gesprochen, hat mich ein bisschen angepackt und ich habe auch dann an Maslows Hierarchie gedacht. Also das, also ich glaube, ein Teil von unseren Problemen heute in der Welt sind, wir messen alles um Wachstum. Wir wollen Geld verdienen und mehr und mehr Geld. Aber ich glaube, der Wachstum, das du gerade gesprochen hast, geht weit vielleicht um das Wachstum unserer Charakter oder uns selbst, wir weiterzuentwickeln, uns weiterzuentwickeln und auch als eine Organisation weiterzukommen, weiter die Beziehungen zu verbessern. Und bin ich auf der richtigen Schiene da? Ist das
genau, ja, es geht nicht primär um finanzielles Wachstum oder Größe, das ist exakt richtig, sondern ich spreche sozusagen das menschliche Wachstum an, also dass ich sozusagen als Mensch das, was in mir als Potenzial ist, das ist ein zutiefst humanistisches Prinzip. Die Annahme ist dahinter, dass wir Menschen weit mehr können, als wir überhaupt zeigen dürfen oder uns möglich ist in den Strukturen. Und die Idee dieser transformativen Haltung zur Autorität ist, Menschen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, Beziehungen zu ermöglichen, wo sie sich sicher fühlen, sich zu öffnen, wo sie sich sicher fühlen, auszuprobieren, damit sie das, was eigentlich in ihnen ist, dass sie das überhaupt erstmal erleben. Und das verstehe ich unter Wachstum, ja, genau.
Ja, spannend.
Okay. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, die Fragen, die mir vorher rumgeisterten, die sind mehr als beantwortet. Joshua, hast du noch Fragen auf Lager? Ich bin im Moment schon im Verarbeiteprozess. Zu viel neuer Input. Hast du denn Fragen an uns? Sonst können wir auch umdrehen, das Spiel.
Oder haben wir etwas rausgelassen, die sehr wichtig für die Zukunft ist, oder?
Ja, vielleicht noch ein Aspekt, der mir wichtig ist. Die transformative Haltung ist weniger ein Methodenkonzept, auch wenn es natürlich da ein paar Methoden gibt, insbesondere für Konfliktsituationen. Darüber handelt ja auch mein neues Buch. Aber im Kern ist eigentlich fast jede Führungsmethode nutzen mit dieser Haltung. Also du musst eigentlich, das sage ich ganz vielen Führungskräften immer oder Leuten in Führungsrollen, deswegen ist das auch so, finde ich, so hoch anschlussfähig zu horizontalen Arbeitskonzepten aus Scrum oder Design Thinking oder so, weil die Methoden basieren ja auf der Annahme, dass Menschen miteinander gleichwertig für Ziele arbeiten. Und alle Methoden, die du dafür nutzen kannst, kannst du nutzen, wenn sie nicht den Werten dieser transformativen Haltung zur Autorität widersprechen oder die verletzen. Und die zentralen Werte, ich nenne jetzt nur mal die zentralen Werte, sind Würde. Also, dass ich sozusagen alles unterlasse, was die Würde eines Menschen verletzt. Ja, Beschämung, Gewalt, Ausgrenzung, was auch immer. Also alle Methoden, die du nutzen würdest, die dazu führen, dass die Würde eines Menschen verletzt wird, das ist alles aber nicht transformative Haltung zur Autorität. Mhm. So, und das finde ich ganz schön an diesem Konzept auch dahinter, dass du eigentlich methodisch so weiterarbeiten kannst wie bisher. Du musst nichts Neues lernen. Das entlastet ganz viele Führungskräfte, sondern es geht eher darum, und das ist, da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, dass du deinen inneren Ort von Führung veränderst, deine Haltung dazu. Weil wenn du die veränderst, wendest du auch die Methoden anders an. Das ist wie so ein Hammer, den kannst du einerseits dazu nutzen, als Werkzeug, um einen Nagel in die Hand, in die Wand zu schlagen, ja. Oder du kannst ihn auch auf die Hand schlagen, ja. Da war ich schon schneller, als ich dachte, ja, genau.
Sehr genau. Schön, gerade eine tolle Idee für einen Folgentitel.
Ja. Und vielleicht doch, das ist mir auch noch wichtig zum Abschluss, zwei Punkte noch. Ich glaube, wenn wir anfangen, über neue Führungskonzepte zu sprechen und Mitverantwortung zu verteilen und Menschen in Co-Führung zu bringen, wird es auch dazu führen, dass wir über neue Formen von Vergütung sprechen müssen. Ich erinnere mich noch an einen Workshop, da sagte dann jemand, okay, wenn ich dann auch Mitverantwortung übernehme, was habe ich denn dann davon? Und ich fand die Frage berechtigt, warum hat mein Chef immer noch ein Doppelglasbüro, also Doppelfensterbüro, einen Firmenwagen, gibt Verantwortung ab und ich kriege immer noch das gleiche Geld und muss irgendwie, keine Ahnung. Also ich glaube, das wird ein Folgethema werden. Und ich finde, und wir sind ja jetzt auch wieder nur männlich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Autorität, und dazu arbeite ich auch in meiner Forschung, dass wir nochmal die weibliche Konnotation von Autorität mit reinsetzen. Da ist jetzt gerade im Duden Verlag ein neues Buch erschienen von Catherine Newmark. Ich weiß leider gerade nicht den Titel. Geht es um Autorität, ganz frisch erschienen. Das kann ich total empfehlen aus einer philosophischen Perspektive und mit der weiblichen Perspektive auf Autorität. Ich denke, wir müssen dringend dazu arbeiten. Das bedeutet auch People of Color, ja, also die ganzen Diversitätskonzepte. Wir tun immer nur so, als ist das, worüber wir sprechen, als weiße Menschen und Männer, als ist das die einzige Sicht. Und daran muss noch weitergearbeitet werden, auch in Organisationen, ganz dringend.
Okay. Ja, man redet ja auch meist vom Alpha-Männchen. Ne?
Genau.
Ja. Okay, spannend. Ich habe da auch schon sehr viele Verweise gehört, die ich gerne in Shownotes verwandeln würde. Mhm. Da werde ich dich dann nach dem Super. Gespräch gleich nochmal fragen. Dafür haben wir ja eine Webseite, wo wir alles draufsetzen können, die wir hier an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen können, damit ihr uns vielleicht auch Fragen an den Frank sonst im Nachgang auch noch stellen könnt. Schickt uns einfach eine E-Mail an post@dailyofthemonth.de. Und ja, ansonsten die Shownotes findet ihr auch auf der Webseite www.dailyofthemonth.de. Jo, gut.
Jo.
Vielen Dank. Ich bedanke mich.
Ich danke auch für eure Zeit, für die Einladung.
Super. Ja, damit würde ich sagen, gehabt euch wohl. Behaltet den Abstand erstmal bei. Mal gucken, was heute jetzt so rauskommt bei den Gesprächen zu den Lockerungen. Ja, wird sehr, sehr spannend, diese Folgen auch im Rückblick nochmal zu hören. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch wieder dazukommen, dass wir auch aus der Distanz wieder rauskommen und wieder mehr Nähe mit unseren Gästen einnehmen können. Ja, aber war trotzdem ein sehr schönes, lebendiges Gespräch. Vielen Dank. Und damit bis bald.
Ciao. Tschüss.
Yeah, right. You better get back to school, little boy.